Wir sind heute im Alten Testament im Buch 2. Könige. Das dürft ihr gerne mit aufschlagen. 2. Könige 5, die Verse 1 bis 19. Und in diesem Text, da geht es um ein junges Mädchen, das vor circa 2500 Jahren gelebt hat. Und ich wünsche mir für uns, dass der Glaube dieses Mädchens ein Vorbild für uns wird. Ich lese den Text, 2. Könige 5, 1 bis 19. Naeman, der Feldhauptmann des Königs von Syrien, galt bei seinem Herrn viel und stand in hohem Ansehen. Denn durch ihn hatte Gott der Herr den Syrern den Sieg verliehen. Aber dieser Mann, ein großer Kriegsheld, wurde aussätzig. Nun hatten die Syrer einst auf einem Streifzuge ein junges Mädchen aus dem Lande Israel gefangen weggeführt. Die war dann bei Naemans Gattin Dienerin geworden und sagte eines Tages zu ihrer Herrin: Ach, wenn mein Herr sich doch an den Propheten zu Samaria wendete, dann würde der ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naeman zu seinem Herrn und teilte ihm mit: So und so hat das Mädchen berichtet, das aus dem Lande Israel stammt. Darauf entgegnete der König von Syrien: Nun gut, zieh hin, ich will dir ein Schreiben an den König von Israel mitgeben. Da machte er sich auf den Weg, nahm 10 Talente Silber, 6000 Schekel Gold und 10 Festgewänder mit und überreichte dem König von Israel das Schreiben, das so lautete: Wenn dieses Schreiben an dich gelangt, so wisse, ich habe meinen Diener Naeman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Als der König von Israel das Schreiben gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und rief aus: Bin ich etwa ein Gott, dass ich töten und lebendig machen kann? Dieser verlangt ja von mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz befreie. Das seht ihr nun deutlich, dass er nur einen Vorwand zum Streiten mit mir sucht. Als nun der Gottesmann Elisa erfuhr, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, so soll er erfahren, dass es wirklich noch einen Propheten in Israel gibt. So kam denn Naeman mit seinen Rossen und seinem Wagen und hielt bei Elisa vor der Haustür an. Da ließ ihm Elisa durch einen Boten sagen: Gehe hin und bade dich 7-mal im Jordan, dann wird dein Leib wieder gesund werden und du wirst rein sein. Darüber wurde Naeman unwillig und fuhr auf seinem Wagen weg mit den Worten: Ich hatte als sicher angenommen, er würde selbst zu mir herauskommen und vor mich hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand nach der heiligen Stätte hinschwingen und so den Aussatz wegschaffen. Sind nicht der Amana und der Parfat, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht in ihnen baden, um rein zu werden? Damit wandte er sich um und entfernte sich voller Zorn. Da traten seine Diener an ihn heran und redeten ihn mit den Worten zu: Mein Vater, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, so hättest du es sicherlich getan. Wie viel mehr also jetzt, da er nur zu dir gesagt hat: Bade dich, so wirst du rein werden. Als er sich nun an den Jordan hatte hinabfahren lassen und sich nach der Weisung des Gottesmannes 7-mal darin untergetaucht hatte, wurde sein Leib wieder so rein wie der Leib eines kleinen Kindes. Er kehrte nun mit seinem ganzen Gefolge zu dem Gottesmann zurück, trat nach seiner Ankunft vor ihn hin und sagte: Wisse wohl, jetzt habe ich erkannt, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt als nur in Israel. Nimm nun doch ein Geschenk von deinem Diener an. Doch Elisa entgegnete: So wahr der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich nehme nichts an. Und wie er ihn auch zur Annahme drängte, er blieb doch bei seiner Weigerung. Da sagte Naeman: Wenn denn nicht, so möge doch deinem Diener wenigstens eine Last Erde, so viel ein paar Maultiere tragen können, mitgegeben werden. Denn dein Diener wird fortan keinem anderen Gott Brand- und Schlachtopfer darbringen als dem Herrn allein. Nur in diesem einen Stück wolle der Herr mit deinem Diener Nachsicht haben. Wenn mein königlicher Herr in den Tempel Rimmons geht, um das selbst anzubeten und sich dabei auf meinem Arm stützt und sich im Tempel Rimmons niederwirft und ich mich dann ebenfalls im Tempel Rimmons niederwerfe, so möge Gott, der Herr, in diesem Fall deinem Diener Verzeihung zuteilwerden lassen. Er erwiderte ihm: Ziehe hin in Frieden. Ich möchte gerne noch kurz beten, dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke, dass dein Wort lebendig ist, so wie wir es auch gesungen haben, dass es uns verändert. Und ich bitte dich darum, dass es auch uns heute hier verändert, dass du mir die richtigen Worte gibst, um dein Wort auszulegen und dass wir uns von dir was sagen lassen. Amen. Ja, die Predigt heißt Ein kleines Mädchen im Dienst eines großen Gottes. Und ich habe ihm mal drei Punkte gegeben. Der erste heißt Sei sein Zeuge. Der zweite Stolz lass nach. Und der dritte Gott tut Wunder. Der erste Punkt, sei sein Zeuge. Der Naaman oder Naaman, je nach Bibelübersetzung, war ein General der Aramäer. Und die Aramäer, die lebten im Bereich um Damaskus und daher werden sie in manchen Bibelübersetzungen, zum Beispiel auch in meiner, als Syrer bezeichnet. Jesus selbst nimmt später Bezug auf den Naaman und zwar in Lukas 4, das dürft ihr gerne mit mir aufschlagen, Lukas 4, Kapitel 27. Da sagt unser Herr Jesus, und viele Aussätzige gab es im Land Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und doch wurde kein einziger von ihnen gerettet, sondern nur der Syrer Naaman. Als Jesus es gesagt hat, werden die Juden ziemlich sauer und wollen Jesus töten. Weil es natürlich schon irgendwo auch seltsam ist, dass der Prophet Israels den General seiner Feinde heilt, statt sich um die vielen Aussätzigen seines eigenen Volkes zu kümmern. Und Jesus ja, sie mit dieser Aussage hier dann auch ein Stück weit provoziert und sie auch begreifen, oh, da läuft irgendwas schief bei uns. Und der bekannte Evangelist Dwight L. Moody, schon länger gestorben, war ein Amerikaner, der hat zu diesem Vers geschrieben, eine kleine Magd sagte ein paar Worte, die die Hebel in zwei Königreichen in Gang setzten. Gott ehrte ihren Glauben, indem er von Naaman einen Götzendiener tat, was er für keinen in Israel getan hatte. Also was Moody hier sagt, ist, dass Gott deswegen diesen Naaman geheilt hat, weil dieses junge Mädchen, das als Sklavin dort gedient hat, daran geglaubt hat. Und das ist ein durchaus biblischer Gedanke, weil Jesus seinen Jüngern auch gesagt hat, wenn sie Glauben hätten, dass der nur so groß wäre wie ein Senfkorn, sogar Berge versetzen könnten. Und offensichtlich hatte dieses Mädchen, das ja lange vor Jesus gelebt hat, oder ja, vor Jesu irdischer Zeit, glaubte an die Allmacht Gottes. Sie hatte einen kindlichen Glauben an diese Allmacht Gottes. Und sie hat sich nicht erst groß überlegt, ob Gott denn sowas tun könnte. Oder ob er es denn auch für einen Götzendiener tun könnte. Oder ob er das für den Feind Israels tun würde. Sondern sie hat gesagt, ach, wenn mein Herr sich doch an den Propheten zu Samaria wendete, dann würde der ihn von seinem Aussatz befreien. Und das finde ich toll an Kindern, dass sie einen wunderbaren Glauben haben. Sie glauben das, was man ihnen sagt, ohne dafür Beweise zu fordern. Und als Erwachsene soll man ein Beispiel. In Lukas 18, Vers 16 sagt unser Herr Jesus über die Kinder, solchen ist das Reich Gottes. Und ja, in Bezug auf unseren christlichen Glauben sollen wir glauben wie die Kinder. Das heißt nicht, dass wir jetzt unseren Verstand an der Tür abgeben müssen, wenn wir in die Gemeinde kommen oder unseren Verstand ausschalten müssen, wenn wir die Bibel lesen, sondern wir dürfen unseren Verstand durchaus benutzen. Er ist uns ja von Gott gegeben, damit wir ihn auch einsetzen. Aber es heißt, dass wir Gott und sein Wort höher achten als unseren Verstand, wenn wir den kindlichen Glauben haben. Dass wir anerkennen, dass es jemanden gibt, der unendlich viel mehr weiß als wir und dass sein Wort, die Bibel, die Wahrheit ist. Auch dann, wenn wir vielleicht nicht alles ganz verstehen, was wir in seinem Wort lesen, auch dann, wenn wir vielleicht nicht alles ganz nachvollziehen können, trotzdem ist es Gottes Wort und es bleibt wahr. Wenn die Kinderstundenmitarbeiterinnen Kindern in der kleinen Kinderstunde sagen, Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen, oder wenn ihr als Eltern ihnen das sagt, dann glauben die Kinder das. Und zwar ohne Wenn und Aber. Mir selber fällt es schon etwas schwerer, das zu glauben. Und für jemanden, der sein ganzes Leben lang nichts anderes gehört hat als die Evolutionstheorie, für den ist die Vorstellung von der 6-Tage-Schöpfung natürlich lächerlich. Und ich muss sagen, ich verstehe von dieser Diskussion nicht allzu viel Schöpfung, Evolution. Sicher habe ich da ein paar Vorträge dazu gehört, auch von Markus Blitz, oder auch mal ein Buch drüber gelesen. Aber ich bin in dem Punkt einfach ein Laie. Andere kennen sich damit viel besser aus und beschäftigen sich bald jeden Tag damit. Aber letztlich stellt sich bei mir auch die Frage, jetzt in diesem Punkt, wem glaube ich denn mehr? Glaube ich meinem liebenden himmlischen Vater, der seinen Sohn für mich gegeben hat, der von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert und der deswegen auch am Anfang der Welt offensichtlich dabei war? Oder glaube ich Menschen, zu denen ich keine Beziehung habe, die nichts für mich getan haben, die offensichtlich nicht bei der Entstehung der Welt dabei waren und die schon oft mit dem atheistischen Ansatz überhaupt an ihre Forschungen hingehen und sozusagen schon im Vorhinein sagen, die Option, dass es irgendwie eine höhere Macht gibt, die diese Welt erschaffen haben könnte, die schließen wir von vornherein aus. Und für mich ist dann klar, wem ich glaube. Natürlich glaube ich Gott. Er muss es wissen, weil er war schließlich dabei. Ich weiß aber auch, dass es für mich ein langer Kampf war, als ich mich frisch bekehrt habe. Und also gerade diese Sache mit Schöpfung, das war für mich schon schwer das anzunehmen, weil ich einfach jahrelang nichts anderes gehört habe als Evolutionstheorien. Ich habe vorher schon Markus Blietz erwähnt. Er bringt ja wissenschaftliche Beweise oder Belege für die Wahrheit der Bibel. Und das finde ich eine wunderbare Arbeit, die er macht. Und das zeigt mir dann auch, dass ich mit meinem Glauben an Gott auf dem richtigen Weg bin. Dass es auch durchaus wissenschaftliche Argumente dafür gibt, dass ich an die Schöpfung glauben kann oder überhaupt an Gott. Aber das ist mir auch wichtig zu betonen, ich glaube der Bibel nicht, weil mir Wissenschaftler sagen, dass ich an sie glauben kann, sondern ich glaube der Bibel, weil sie das Wort des lebendigen Gottes ist. Und das Mädchen hier in unserer Geschichte, von dem wir nicht mal den Namen kennen, das hatte einen vorbehaltlosen Glauben an die Allmacht Gottes. Und ich wünsche mir diesen vorbehaltlosen Glauben auch für uns, für dich und für mich. Denn wenn wir überzeugt sind von unserem Glauben, dann fällt es uns auch nicht schwer, von diesem Glauben weiterzusagen. Wenn man sich in der Gesellschaft umschaut, was Menschen alles glauben, da kann es einem fast schlecht werden. Da wird so gut wie jeder Unsinn geglaubt. Ich weiß noch, wie vor schon wahrscheinlich 15 Jahre bald her, oder nee, eher 11 Jahre, habe ich eine Frau kennengelernt, die hat ernsthaft daran geglaubt, dass die Kondensstreifen, die man draußen sieht, wenn Flugzeuge in großer Höhe fliegen, dass es sogenannte Chemtrails seien. Also hat geglaubt, dass diese Verkehrsmaschinen dort in großer Höhe irgendwelche Chemikalien versprühen, die die Bevölkerung vergiften sollen. Und dann hatte sie aber auch die perfekte Lösung gegen dieses Gift, das dort versprüht wird. Und zwar waren das sogenannte Chembuster. Und das waren eigentlich in Acrylharz eingegossene Kupferrohre mit so ein paar Kupferspänen in diesem Acrylharz mit drin. Und das hat man sich dann in den Garten gestellt und das hat einen dann beschützt vor diesem Gift, das da versprüht wird. Gleichzeitig war das auch noch gut gegen Gewitter und gegen Hagel. Ja, das hat die tatsächlich geglaubt. Andere glauben, man könnte ein Kuhhorn mit Mist füllen, das in der Erde vergraben, dann das ein Jahr lang da drin lassen und dann sammelt sich in diesem Kuhhorn die kosmische Energie. Damit kann man dann später sein Feld düngen. Muss man natürlich dann sehr stark verdünnen, weil da ja so viel kosmische Energie drin ist, damit dass nicht zu viel Dünger wird dann für das Feld. Andere glauben, dass von bestimmten Steinen besondere Kräfte ausgehen, deshalb hängen sich diese Steine um den Hals oder tun sie in ihr Trinkwasser. Ich war mal vor einiger Zeit in einem Hotel und da waren dann echt in so einem Säckchen waren dann so komische Steine da drin oder waren ganz hübsche Steine eigentlich. Und dann hieß es, das kann man dann mit ins Trinkwasser reintun, das ist dann gut für, ich weiß gar nicht, was genau. Und dann gibt es auch Leute, die glauben, dass ich mich als Mensch entscheiden kann, welchem Geschlecht ich mich zurechne. Also ob ich Mann oder Frau bin, das entscheide ich und nicht die äußeren Geschlechtsmerkmale. Die spielen dabei eigentlich gar keine Rolle, sondern das, was ich fühle, das bin ich auch. Und dann muss ich halt die äußere Wahrheit der inneren Wahrheit anpassen. Ich muss rausfinden, ob ich Mann oder Frau bin oder irgendwas dazwischen drin sein will. Und mit dieser Ideologie, ihr kennt sie, Gender Mainstream, da werden unsere Jugendlichen und Kinder ja, in Deutschland, Europa vergiftet, muss man eigentlich sagen. Was dadurch angerichtet wird, kann man schon so ein bisschen absehen. Ich denke, das wird noch sehr viel schlimmer werden. Wir werden es mehr und mehr mit extrem verunsicherten Menschen zu tun haben, die irgendwann nicht mal mehr diese grundlegenden Dinge wissen, wer bin ich eigentlich, bin ich Mann oder Frau, und extrem verunsichert sind. Und das sind einfach nur ein paar wenige Beispiele von dem, was in unserer Welt so los ist. Und da wird irgendwie neu greifbar, was ein Philosoph schon vor mehr als 100 Jahren mal gesagt hat: Glaube, dem die Tür versagt, kommt als Aberglaub durchs Fenster. Wenn die Gottheit ihr verjagt, kommen die Gespenster. Und als Christen, die die Bibel noch ernst nehmen, da werden wir ja in unserer Gesellschaft von vielen als dumm und rückständig angesehen. Aber gleichzeitig öffnet man sich jedem erdenklichen Blödsinn eigentlich, solange man nur den Gott der Bibel nicht als Wahrheit annehmen muss. Man kann alles glauben, solange nur Jesus mit seinem absolut intoleranten Absolutheitsanspruch außen vor bleibt. Denn wenn einer sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dann auch noch behauptet, dass niemand zu Gott kommen kann als nur durch ihn allein, dann ist er für unsere Gesellschaft, die sich ja Toleranz auf die Fahnen geschrieben hat, leider nicht mehr tolerierbar. Trotzdem und gerade deshalb, schämt euch nicht, an Gott zu glauben. Schämt euch nicht, die Bibel als Wahrheit zu bekennen. Bezeugt diese Wahrheit, einfach weil es die Wahrheit ist. Lasst euch nicht durcheinanderbringen von dem, was, wie die Welt es sieht. Denn Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und es gibt keinen objektiven Grund, sich für die Botschaft Jesu zu schämen. Gibt es keinen Grund dafür, sich deswegen zu schämen. Aber es gibt Tausende, Millionen und Milliarden von Gründen, diese Botschaft weiterzusagen. Jeder einzelne Mensch, der Jesus noch nicht kennt, ist ein Grund, diese Botschaft weiterzusagen. Und deswegen sei sein Zeuge. Wir kommen zum zweiten Punkt: Stolz, lass nach. Der Naaman, der muss ziemlich verzweifelt gewesen sein. Also dieser hochrangige General, der Aramäer oder der Syrer, total verzweifelt. Weil ein kleines Mädchen erzählt ihm von diesem Propheten in Samaria und er klammert sich an diesen Strohhalm und geht zu seinem König und bittet ihn um die Erlaubnis, nach Israel reisen zu dürfen. Man sagt ja manchmal, das Alte Testament sei sozusagen das Bilderbuch des Neuen Testamentes, als dass man im Alten Testament sozusagen Geschichten findet, die neutestamentliche Wahrheiten darstellen. Und hier in dieser Geschichte aus dem Alten Testament finden wir ein Bild für die Wahrheit aus 1. Korinther 1, Vers 27. Denn da heißt es, das Licht der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Wenn man sich das vorstellt, dieser große, stolze, tapfere Generalfeldmarschall Naaman, der zieht jetzt seine frisch gebügelte Paradeuniform an, geht zu seinem König und bittet ihn, nach Israel zu dürfen, weil ihm ein kleines, unbedeutendes hebräisches Sklavenmädchen gesagt hat, dort könnte er Hilfe finden. Ich finde es schön zu sehen, wie Gott immer wieder sich die Schwachen aussucht, um mit ihnen Geschichte zu schreiben. Und wenn du schwach bist, hast du gute Chancen, dass Gott auch dich benutzt, um mit dir Geschichte zu schreiben. Und ich kann mir vorstellen, dieser Naaman, der musste schon ein bisschen über seinen Schatten springen, um zu seinem König zu gehen, aber war trotzdem immer noch ein sehr, sehr stolzer Mann. Und das sehen wir später noch, wie stolz er eigentlich war. Er geht dann mit dem Schreiben, das ihm sein König gegeben hat, zum König von Israel und er hofft sich dann von diesem König die Heilung. Aber damit wendet er sich an den Falschen. Und da ist natürlich jetzt die Frage, an wen wenden wir uns denn, wenn wir Probleme bekommen? Und klar wisst ihr als gute Christen, was da die richtige Antwort ist? Natürlich Jesus. Wir wenden uns an Jesus mit unseren Schwierigkeiten. Jesus und die Bibel ist meistens die richtige Antwort, auch in der Kinderstunde. Und natürlich sollen wir uns an Gott wenden, ist ja ganz klar, ist uns allen klar. Aber die Frage ist, tun wir es auch wirklich? Oder suchen wir dann ganz schnell Hilfe bei uns selbst, bei Freunden, bei Ärzten, bei Tante Google oder wo auch immer? Und ich hatte vor vielen Jahren mal ein Erlebnis mit unserem großen Sohn, mit dem Aaron. Und damals waren beide Jungs noch sehr klein, der Dan war sogar noch im Kinderwagen, der Aaron konnte gerade so Laufrad fahren. Und ich war mit den beiden draußen unterwegs. Ich habe den Kinderwagen geschoben und der Aaron ist mit dem Laufrad vorne draus gefahren. Ich habe ihn dann nicht mehr gesehen. Wir waren auf so einer Art Feldweg unterwegs, da ging es um die Kurve. Und er war schon um die Kurve verschwunden. Und auf einmal habe ich ihn aber gehört. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, aber gehört, wie er dann Papa, Papa schreit. Und dann habe ich ihn auch schnell wieder gesehen, weil er kam mir wieder entgegengefahren. Und zwar deswegen, weil ihm auf diesem Feldweg ein Traktor entgegenkam. Links und rechts war ein Zaun, er konnte nicht ausweichen und der Traktor kam ihm entgegengefahren. Er dreht schnell rum und fährt zurück zum Papa. Als er bei mir war, sind wir gemeinsam auf die Seite gegangen, da war dann kein Zaun mehr, wir konnten ausweichen, haben den Traktor vorbeigelassen. Aber ich fand diese Reaktion vom Aaron damals so schön, das weiß ich noch, dass er einfach Papa, Papa ruft. Dass da so ein Grundvertrauen da ist, dass der Papa das schon richten wird, dass der schon weiß, was zu tun ist. Obwohl ich ja jetzt doch nicht ganz so stark bin, um den Traktor aufzuhalten. Aber dieses Grundvertrauen war bei ihm einfach da, das ist so schön. Und genau diese Reaktion, die wünsche ich mir auch für uns in unserem Leben, dass wir mit unseren Problemen uns sofort an unseren himmlischen Vater wenden, nicht irgendwo hingehen. Dass Gebet für uns kein Notnagel ist, sondern die erste und natürlichste Reaktion. Dass wir nicht zu stolz sind, uns mit all unseren Problemen an unseren himmlischen Vater zu wenden und ihn um Hilfe zu bitten. Ein Lehrer aus meiner Bibelschulzeit, der hat mal gesagt, wenn mir etwas wichtig ist, dann bete ich dafür. Das klingt zwar ein bisschen wie so eine Binsenweisheit, aber manchmal oder öfter ertappe ich mich dabei, dass mir was wichtig ist und ich alles Mögliche dafür tue und es irgendwie vorbereite und gar nicht dafür bete. Obwohl das doch eigentlich das Allerwichtigste wäre. Darum merkt euch das, wenn mir etwas wichtig ist, dann bete ich dafür. Lasst uns für das beten, was uns wichtig ist. Gut, zurück zu unserem Naaman. Er kommt zu dem König von Israel, gibt ihm dieses Schreiben und der König von Israel, der befürchtet natürlich das Schlimmste, weil er natürlich denkt, wie soll ich das machen? Ich bin doch nicht Gott, ich kann doch niemand von seinem Aussatz heilen, das kann ich nicht. Die suchen doch nur einen Vorwand, um den Krieg anzufangen. Aber auch der König von Israel, der ja wusste, dass es einen Propheten in Israel gibt, ist offensichtlich zu stolz, um bei dem Elisa um Hilfe zu bitten. Und dann kommt Elisa dem König sozusagen entgegen, fragt nach, warum hast du deine Kleider zerrissen? Und sagt ihm, schick doch den Naaman mal zu mir. Dann soll er sehen, dass es wirklich noch einen echten Propheten auch in Israel gibt. Und jetzt bei Elisa angekommen, da wird der Stolz von dem Naaman ganz besonders deutlich. Der Naaman hatte nämlich eine ganz genaue Vorstellung davon, wie Elisa zu handeln hat. Können wir in Vers 11 nachlesen. Sagt er, ich hatte als sicher angenommen, dass der das und das und das, das machen wird. Und statt dass der Elisa genauso handelt, wie sie das Naaman überlegt hat, maßt sich dieser Elisa doch tatsächlich an, nicht mal selbst aus dem Haus zu kommen, sondern nur seinen Diener rauszuschicken und dem Generalfeldmarschall sagen zu lassen, wasch dich 7-mal im Jordan, dann wirst du rein. Frechheit. Ich habe mir das doch ganz anders vorgestellt. Ich dachte. Ich denke, das ist die Krankheit unserer Zeit, diese Egozentrik, dieses ständige Ich. Und das ist, glaube ich, nicht nur draußen in der bösen Welt so, sondern auch leider im christlichen Bereich. Ich, mich, meiner, mir, Jesus segne diese 4. Und deswegen hat das Wohlstandsevangelium auch so große Auswirkungen, gerade in der westlichen Welt, weil es da so viel um mich geht. Ich muss mich gut fühlen, ich muss gesund sein, ich muss reich und schön sein. Es muss immer um mich gehen. Ich will eine Arbeit, die mir Spaß macht, ich will mich selbst verwirklichen, ich will mich selbst darstellen, ich will eine Freundin, ich will einen Freund, ich will das. Ich glaube, von dieser Egozentrik, von diesem, dass wir Gott zum Erfüllungsgehilfen unserer Wünsche machen, davon müssen wir wegkommen. Und ich sage ganz bewusst wir, weil ich selber ja auch so ein Egozentriker bin. Weil ich auch denke, es muss so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich das möchte. Und ich muss sagen, ich verstehe den Naemann ziemlich gut, weil ich wahrscheinlich genauso gehandelt hätte. Ich wäre wahrscheinlich genauso eingeschnappt gewesen und hätte gesagt, nee, das lasse ich mir doch nicht bieten. Ich wäre genauso bockig und trotzig und kindisch gewesen wie er und ich wäre lieber mit meinem Aussatz zurück nach Damaskus geritten oder gefahren und hätte zugesehen, wie mir nach und nach meine Gliedmaßen abfaulen, statt dass ich mich so behandeln lasse. Das gibt's doch nicht. Wäre tatsächlich so dumm gewesen. Und so dumm wäre auch der Naemann gewesen. Und eine Frage, die nur du beantworten kannst, ist, wie dumm wärst du gewesen? Wie stolz bist du? Was hättest du gemacht? Wir müssen von dieser stolzen Einstellung wegkommen. Wir müssen davon wegkommen, Gott vorschreiben zu wollen, wie er an uns zu handeln hat. Weil bei unserer Bekehrung, da haben wir alle Rechte in unserem Leben abgegeben. Wir sind uns selbst gestorben und wir leben für Gott. Galater 2, Vers 20 steht es sehr eindeutig drin. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. In den Briefen von Paulus, Jakobus, Petrus oder Judas und auch Johannes lesen wir davon, dass sich diese Männer als Knechte Jesu vorstellen. Noch korrekter wäre die Übersetzung Sklaven Jesu. Als bekehrte Christen sind wir Sklaven von Jesus, weil er uns erkauft hat. Und das heißt, dass wir alle unsere Rechte abgegeben haben an ihn. 1. Korinther 6, Vers 19 steht, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und das sind natürlich schon irgendwo auch harte Worte, die gehen ein bisschen an unseren Stolz ran, aber die Alternative dazu, ein Knecht Jesu zu sein, wäre ein Sklave der Sünde zu sein und letztlich des Teufels und des Todes. Das ist keine gute Alternative. Und unsere Einstellung als Kinder Gottes sollte jetzt sein, wie es im Psalm 5, Vers 9 steht, Herr, ebne deinen Weg vor mir. Oder Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also Gott bereitet Dinge vor, die wir tun dürfen. Und deswegen, so vielleicht für die nächste Woche, beginn doch mal jeden Tag mit einem Gebet wie diesem, Herr, ebne deinen Weg vor mir. Zeig du mir die guten Werke, die du für mich vorbereitet hast. Ich möchte sie gerne tun. Ich gehöre dir. Gebrauche du mich, wie du willst. Das war der zweite Punkt schon. Stolz, lass nach. Also wende dich mit allem an Jesus und sei dir bewusst, dass du nicht dir selbst gehörst. Und der dritte Punkt, der ist deutlich kürzer als die anderen, Gott tut Wunder. Und zwar tut Gott bei Naemann zwei Wunder. Erstens heilt er ihn von seinem Stolz und zweitens auch noch vom Aussatz. Und um ihn von diesem Stolz zu heilen, gebraucht er auch diese Knechte dazu, die mit ihm dorthin gereist sind. Und ja, die Knechte lehnen sich schon ein bisschen aus dem Fenster, wenn sie da mit ihrem Herrn reden, als sie ihn auf sein Verhalten ansprechen. Aber sie tun es auf eine ganz feine Art und Weise, sodass dieser Naemann auf sie hört. Und da gehört echt was dazu, dass man jemand die Wahrheit so sagen kann, dass er sie annimmt. Dass man sie ihm nicht um die Ohren schlägt und ihn damit verprellt, sondern dass er sie annehmen kann. Dass man jemand in Liebe zurechtweist. Und da könnt ihr, denke ich, besonders auch für alle Brüder in Leitungsverantwortung beten oder auch für die Eltern, eigentlich kann man für jeden beten, der andere zurechtzuweisen hat, dass man das wirklich in Liebe tut und mit der richtigen Einstellung. Und der Naemann, der überwindet dann sogar seinen Stolz, nachdem ihm seine Knechte da angesprochen haben und gesagt haben, mein Vater, wenn der Prophet was Großes von dir verlangt hätte, hättest du es doch auch getan. Warum wäschst du dich denn nicht einmal im Jordan? Ist doch okay, geh doch. Ist doch kein großer Akt. Kann ja nicht schaden. Und dann überwindet er sich tatsächlich, überwindet seinen Stolz und ergibt sich auch die Blöße, muss mir auch sagen, vor seinen Knechten, die alle seine Untergebenen waren, gibt er sich die Blöße, seine Meinung zu ändern. Dann gibt er sich die Blöße, in diese Dreckbrühe, in den Jordan zu steigen. Er gibt sich die Blöße, vor seinen Knechten 7-mal unterzutauchen und 7-mal prustend wieder aufzutauchen aus dieser Brühe. Er gibt sich die Blöße, 6-mal unterzutauchen und wieder aufzutauchen, ohne dass sich irgendwas verändert hat. Und beim 7. Mal, da taucht er als gesunder Mann auf. Und Gott hätte es ja überhaupt nicht nötig gehabt, dass der Naaman sich das 7-mal untertaucht. Es hätte 1-mal gereicht oder auch gar kein Mal. Gott hätte ihn einfach so heilen können, genauso wie sich der Naaman vorgestellt hat. Aber der Naaman hatte es nötig, 7-mal in diesem dreckigen Jordan unterzutauchen. Für Naaman war es wichtig, genau diesen Gehorsam Gott gegenüber zu lernen. Und ich weiß nicht, welche Situation dir zurzeit vielleicht Mühe macht in deinem Leben. Aber könnte es sein, dass Gott auch bei dir am Handeln ist? Dass er dir vielleicht was beibringen möchte mit dem, was du gerade erlebst? Dass du es vielleicht nötig hast, genau diesen Weg geführt zu werden? Mir wurde schon deutlich, dass Gott auch bei mir am Wirken ist und dass er die Dinge, die er in meinem Leben zulässt, wirklich auch gebrauchen möchte, um mich in sein Ebenbild zu verwandeln oder immer mehr ihm ähnlich zu machen. Und gerade die Dinge, die mir Mühe machen, sind seine Erziehung. Gott verfolgt ein gutes Ziel mit seinen Kindern und deshalb vertraue ihm. Amen.